Es ist echt schön, heute bei euch zu sein. Und ich würde gerne einen Kaltstart machen. Seid ihr ready für einen Kaltstart? Ich habe eine Was-wäre-wenn-Frage für euch. Und zwar, was wäre, wenn in 20 Jahren die zukünftigen Unternehmer, Politiker, Pastoren, Lehrer und Lehrerinnen aus dieser Church kommen würden? Dann wäre das, was wir heute tun, auf einmal besonders wichtig, oder? Ihr habt schon gehört, ich bin die Dani Neuhold, ich bin aus Leoben, aus der Steiermark und es wird heute auf jeden Fall ein bisschen steirisch, aber ich werde mich bemühen, schön zu sprechen. Aber es kann passieren, spätestens dann, wenn es ganz direkt aus dem tiefsten meines Herzens kommt, dass ich euch da was auf steirisch hinklatsche. Ja, I'm sorry. Damit müsst ihr jetzt leben. Danke. Ich habe heute mein Herzensthema mitgebracht und ich bin ja Jugendpastorin, wie ihr schon gehört habt. Das heißt, ich werde euch immer wieder mal Fragen stellen. Was denkt ihr, über was ich heute predigen würde, möchte? Was glaubt ihr, was ist mein Herzensthema? Also ich kann das 10 Minuten aushalten, wenn keiner was sagt. Das ist jetzt eure Zeit. Die junge Generation ist teilweise richtig. Ja, das ist immer die richtige Antwort, Jesus. Mensch, ja, das ist auch die richtige Antwort, das ist jetzt richtig gut. Okay. Ich möchte heute über Generationen sprechen. Und der Titel meiner Predigt ist Eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Das habe ich heute für euch mitgebracht, weil ich habe bemerkt, Church ist wie zu Hause. Oder vielleicht nehmt ihr das auch so wahr, Church ist wieder heim. Und zu Hause hat man dann auch manchmal so den schrägen Onkel, die nervige Tante und alle, mit denen man vielleicht auch nicht so gut klarkommt. Und trotzdem bemüht man sich. Und Church ist ein Ort, oder zu Hause ist ein Ort, da hat man Kinder, da hat man Jugendliche, da hat man Erwachsene und man hat Senioren und Seniorinnen. Ganz normal. Und ich habe einmal eine lustige Geschichte gelesen, die möchte ich gern mit euch teilen. Und zwar, ein Evangelist ist auf dem Straßeneinsatz und kommt zu seinem Pastor zurück und erzählt ihm, heute habe ich 2,5 Menschen für Jesus erreicht. Der Pastor leicht verwirrt, 2,5. Er hat sich das versucht dann vorzustellen und er sagt, ach so, 2 Erwachsene und einen Jugendlichen. Der Evangelist, ganz verwirrt, hat gesagt, na, 2 Jugendliche und einen Erwachsenen, weil die Jugendlichen haben ihr ganzes Leben mit Jesus vor sich, die Erwachsenen nur mehr das Halbe. Macht aber schon Sinn, wenn man drüber nachdenkt, oder? Wer von euch kennt Extreme Camp? Muss ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Was ist Extreme Camp? Was wisst ihr darüber? Vielleicht könnt ihr so 1-2 Sachen mir...
Eine Woche im Sommer.
Ja? Sport? Ja? Eine Woche im Sommer? Ja? Ja, definitiv für alle Beteiligten. Ja, die Story kommt noch, die habe ich mit. Also Extreme Camp ist Jugendcamp, ein Ort für Teenager und teilweise auch inzwischen junge Erwachsene, wo sie, so wie die Frauen bei der Bold oder Männer bei der Stärker-Männerkonferenz, einfach eine Woche unter sich verbringen, mit Spaß und Tiefgang, wie jede Live-Church-Veranstaltung, mit ganz viel gemeinsamer Zeit, wo sie auf untereinander in einer Peer Group sozusagen Gott näher kommen können und Gott für sich entdecken können und Zeit miteinander verbringen können. Und was aber die meisten nicht wissen, Extreme ist kein Event für Jugendliche. So jetzt fragst du dich vielleicht, aber es ist doch ein Event. Na, Extreme ist kein Event. Extreme ist von Teens für Teens. Jugendliche sind keine Teilnehmer oder Besucher, sondern sie arbeiten mit, sie gestalten mit und sie leiten am Camp. Warum ist das so? Weil keiner einfach nur Teilnehmer sein möchte, oder? Der Mensch hat was in sich, er möchte gerne etwas schaffen, etwas kreieren. Und letztes Jahr, das war so cool für mich, das war das beste Feedback, das man bekommen kann, wenn man dafür verantwortlich ist. Eine 12-Jährige war das erste Mal im Extreme Camp und war Teil vom Lobpreisteam. Sie hat gewusst, sie hat sich angemeldet, sie war Teil vom Team, weil sie gewusst hat, Extreme ist kein Event, Extreme ist eine Haltung. Wer wir sind Extreme. Und wir sagen immer, wir gehen nicht zu Extreme, wir sind Extreme. Und das größte Highlight war für mich, ich packe immer so in etwa, weil manchmal entscheiden sich Jugendliche am Camp dann doch mitzuarbeiten, weil sie merken, so, da ist irgendein Bereich, der ihnen Spaß macht. Und ich habe immer Mitarbeitergeschenke mit. Das ist mir ein besonderes Anliegen, ich schenke gern Dinge her. Und voriges Jahr waren es diese coolen Socken. Und ich hatte für 80 Teilnehmer 55 Paar Socken mit. Und es waren fast zu wenige. Das heißt, ich habe fast 80% Mitarbeit am Camp gehabt. Das wäre eine coole Quote für die Church, oder? Ja. Aber auch unsere anderen Events sind von Teens für Teens. Es gibt dann auch noch die Extreme Night. Und alles wird von Jugendlichen und jungen Erwachsenen getragen. Ich bin eher im Hintergrund. Und ich sage immer, das ist wie Trainingslager. So, manche sind vielleicht Sportler von euch, die wissen, was macht man, wenn man trainiert. Man macht einmal Fehler, man übt seine Fähigkeiten, man trainiert seine Muskeln, man probiert Dinge aus. Und genau dafür machen wir eigentlich diese Events. Zum einen natürlich, dass die Teens trainieren und üben können und zum anderen, dass sie Gott einfach näher kommen können. Im gleichen Alter. Jugendliche übernehmen Verantwortung, einfach im Glauben zu stärken in ihrem Leben und auch um Church mitzubauen, dass sie das dann mit nach Hause nehmen in ihre Heimat-Church und dann da den Unterschied machen. Und ich sage immer, weil manchmal sind Jugendliche etwas verunsichert und sie denken sich, wow, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich traue mich nicht. Dann sage ich immer, hey, du machst den Job und wenn was schief geht, halte ich den Kopf hin. Das ist eigentlich Geheimnis, es ist eigentlich mein einziger Job als Extreme Youth Pastorin. Wenn irgendwas schief geht, den Kopf hinhalten. Es ist ziemlich einfach. Und wisst ihr, ich glaube, Gott hat mich so groß gemacht, damit ich öfter den Kopf hinhalten kann. Weil wenn ich ein Kopf kleiner bin, bin ich nur immer größer als die meisten von euch. Vielleicht denkst du dir, ja, aber warum heißt das eigentlich Extreme, nur weil das ein cooler Name ist? Tatsächlich hat es so seinen Ursprung in der Bibel. Weil Jesus war extrem, oder? Als Mensch. Er hat ein extremes Leben gelebt. Extrem anders als die anderen. Und wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann nehmen wir ihn ja in unserem Herzen auf, in unserem Leben auf. Das heißt, Jesus wird Teil von unserem Leben. Was wiederum bedeutet, dass jeder von uns extrem ist, der mit Jesus geht, unabhängig von deinem Alter. Und es gibt tatsächlich eine Stelle in der Bibel, wo das genau steht. Nur mit anderen Worten. In Römer 8, 29. Habe ich mitgebracht für euch. Da steht, Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn, der Erstgeborene, unter vielen Geschwistern werde. Und wisst ihr, mache ich was gern. Ich schreibe den Text ein bisschen um ihn besser zu verstehen. Das habe ich euch jetzt auch mitgebracht. Denn Gott hat dich schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat dir vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Und wisst ihr, ich habe mir den Bibelvers aufgeschrieben. Gott hat mich vor Anbeginn der Zeit auserwählt und hat mir vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Und manchmal kann ich mich in einer einzigen Bibelstelle verlieren und habe mir dann überlegt, Gott hat mich auserwählt. Nicht gestern, nicht bei meiner Geburt, sondern vor Beginn der Zeit. Und ich möchte manchmal genau wissen, wann ist vor Beginn der Zeit. Also manchmal muss es einfach genau wissen. Und ich habe diese Frage gegoogelt, der KI gestellt und ich habe ein paar Antworten für euch. Ich fange mit der Astrophysik-Antwort an. Das war vor 13,8 Milliarden Jahren. Das war der Zeitpunkt, wo Gott dich auserwählt hat. Und es hängt mit der Urknalltheorie zusammen. Und die Wissenschaft kann 10 hoch minus 43 Sekunden bis zum Urknall hinrechnen, was auch immer das bedeutet, das verstehe ich leider nicht. Aber ehrlich gesagt ist mir das zu ungenau, weil ich verstehe es nicht. Die Philosophie kennt keinen Anfang der Zeit, weil es müsste ein Zeitpunkt sein und jeder Zeitpunkt hat einen davor und einen danach. Ich bin dann zu dem Ergebnis gekommen, Gott hat dich auserwählt, bevor es das Universum gab, bevor es überhaupt Raum und Zeit gab, bevor es überhaupt eine Geschichte gab. Da warst du schon in Gedanken. Und wenn du deine Bibel ganz vorne aufschlägst, beim ersten, was du sehen kannst, wirst du lesen, je nachdem, welche Übersetzung, im Anfang oder am Anfang. Und davor hat Gott dich auserwählt. Und wisst ihr, die Bibel würde keinen genauen Zeitpunkt festlegen, sondern das sagt viel mehr aus, wer du bist. Das sagt aus, dass dein Leben kein Zufall ist, dass deine Berufung kein Zufall ist. Und bevor es überhaupt irgendwas gab, hat Gott dich am Herzen und das, was er mit dir vorhat. Und ich finde, es ist extrem eine starke Aussage über unsere Identität und über unseren Wert. 2024 war ich in Singapur bei einer Pastorenkonferenz und rückblickend finde ich das total spannend, weil ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, dorthin zu kommen, weil du kannst dir da einfach für diese Konferenz kannst du dich nicht anmelden und einfach hinfahren oder fliegen, sondern du wirst auserwählt. Und ich habe keine Ahnung, wie das gegangen ist, weil ich bin ja offensichtlich noch keine ausgebildete oder noch keine fertige Pastorin, ich bin in Ausbildung. Und trotzdem war ich in Singapur und Heart of God Church heißt diese Kirche, also Herz Gottes Gemeinde. Und die nennen sich selbst eine Jugendkirche. Ihr Altersdurchschnitt ist 23, ich weiß nicht, was es aktuell ist, damals war es 0,3. Oder 0,6. Und ihr Ziel ist es, auf 21 zu kommen. Und es war total spannend bei dieser Konferenz. Da waren ausschließlich Teens und junge Erwachsene in Verantwortung. Und das hast du, weil manchmal denkt man sich ja, wenn junge Leute das übernehmen, da passieren sehr viele Fehler, da kann viel schief gehen. Ist es vielleicht gewesen? Ich habe es nicht bemerkt. Aber was ich bemerkt habe, ist einfach im Ausdruck natürlich. Es war laut. Es waren viele Lichter. Ich habe keine Ahnung, wie lang diese LED-Leinwand war. Aber das Coole war, ich habe zum Beispiel gesehen, wie ein 10-Jähriger von einem 13-Jährigen angelernt wurde in Eventfotografie. Und diese Kamera kostet bei uns über 8.000 Euro, die der 10-Jährige in der Hand gehabt hat. Und ich habe mir dann gedacht, ich bin dann zu dem 13-Jährigen hingegangen, weil das wäre der nächste Leiter, der da war. Und dann habe ich gefragt, was passiert, wenn der die Kamera fallen lässt? Und dann sagt er zu mir, ja, das ist völlig egal, das ist so billig bei uns, weißt du, wir importieren ja von China. Das ist gleich um die Ecke, das kostet bei uns nicht so viel. Wir bestellen dann einfach eine neue. Und habe erst einmal überlegt, das ist eigentlich, ja, schade, dass wir so weit weg von China wohnen. es ist aber so interessant, also ich bin eine sehr aufmerksame Beobachterin, vor allem wenn ich was wissen möchte. Und ich habe es so spannend gefunden, die sind in der 8. oder 9. Generation an Leitern, weil der 13-Jährige ist der Leiter vom 10-Jährigen und eine Generation ist bei ihnen zwischen 3 und 5 Jahren. Weil wenn du was gelernt hast, wenn du einen gewissen Prozess durchgemacht hast, dann bist du dann automatisch der Leiter von jemandem anderen. Also die leben Jüngerschaft heute, also wir nennen es Jüngerschaft heute. Und es war einfach so inspirierend zu sehen, in jeder Ecke, immer irgendwo, hast du irgendein Team feiern gehört, weil irgendjemand bei dieser Konferenz etwas das erste Mal alleine gemacht hat. Also die sind da nicht auf Nummer sicher gegangen und haben gesagt, okay, du hast das schon viele Jahre Erfahrung, mach lieber du das. Sondern die haben Leute auf der Konferenz, wo internationale Pastoren waren, Dinge das erste Mal machen lassen. Und ich habe mir gedacht, hey Jesus, einmal meinen Koffer und meinen Rucksack, ich lasse mein ganzes Gewand da und ich nehme all das mit nach Österreich. Das war so mein Plan. Und ich habe dann aber trotzdem überlegt, Gott, hast du mich berufen, Jugendkirche in Österreich zu machen? Und es hat sich nicht richtig für mich angefühlt. Weil ihr müsst wissen, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und das heißt, ich habe aus dem Grund sehr viel Kontakt mit der älteren Generation gehabt. Ich bin sowas wie Granny's Darling. Also jeder, die ältere Generation, die hat mich geliebt. Und ich habe die ältere Generation geliebt. Und ich habe mir gedacht, eine Church ohne Senioren, ohne Omas und Opas, das ist also voll Katastrophe, oder? Und dann haben wir gedacht, das ist unvorstellbar. Aber ich bin dann drauf gekommen, dass Jugendkirche das nicht das ist, wer sie sind, sondern das ist, was sie tun. Jeder in der Church ist beauftragt, sich in die junge Generation zu investieren und nach der jungen Generation Ausschau zu halten. Und es wäre total seltsam, wenn du so 31. Geburtstag, hey, schön, dass du da warst. Jetzt kannst du gehen. Du brauchst die Weisheit und die Kompetenz von diesen Menschen. Und natürlich habe ich dann auch viel in der Bibel gelesen, habe geschaut, was sagt Gott über Generationen, was denkt er, was ist ihm wichtig. Und ich habe ein Jahr lang die Bibel nur nach diesem Inhalt gelesen. Also ich habe die Bibel in einem Jahr nur mit der Brille, ich will alles wissen, was Gott über Generationen sagt. Ein Vers habe ich gefunden, es gibt echt viel tatsächlich, aber ein Vers, 2. Mose 3, 6. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich bin draufgekommen, Gott denkt immer in Generationen. Er denkt immer in Kinder, in Jugendliche, in Erwachsene, in Senioren. Und er hat für jede Generation eigene Aufgaben. Zum Beispiel, du kannst, wenn du möchtest, ich habe die Bibelverse jetzt nicht alle mitgebracht, im Psalm 145 findest du viel von dem, was ich jetzt sage, oder in Titus 2. Ältere Generation, euer Auftrag ist, Vorbild sein, zeigen, wie man mit Gott lebt und diese Weisheit, die Lebenserfahrung weiterzugeben. Und die jüngere Generation, deren Aufgabe ist es, zu lernen, zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen. Und mir ist auch was anderes aufgefallen, zurück zu Abraham. Ich lasse euch jetzt mal kurz wieder ein bisschen mitdenken. Was wisst ihr über Abraham? Bitte? Genau. Er hat sehr alt ein Kind bekommen. Eine Riesenverheißung über sein Leben. Geh, ja, wohin? Sage ich dir später da nochmal. Ja? Irgendwie stehe ich auf Zahlen, wenn ich die Bibel lese. Du kannst über Abraham kannst du lesen von 1. Mose 12 bis 1. Mose 23 und 25. Das heißt, 13 Kapitel sind über Abraham geschrieben worden. So, dann sein Sohn ist Isaac. Ich würde aber gern zu Jakob weitergehen. Was wisst ihr über Jakob? Das habe ich nicht ganz. Genau, das finde ich am coolsten am Jakob. Er hat mit Gott gerungen. Er war Betrüger. Das heißt, auch ziemlich coole Sachen eigentlich, oder? Über Jakob kannst du lesen von 1. Mose 28 bis 35. Das heißt, 8 Kapitel wurden über ihn geschrieben. Und jetzt denkt mal über Isaac nach. Was fällt euch über Isaac ein? Er hat Rebekka geheiratet. Er wurde betrogen. Aber da merkt man schon irgendwie, also er spielt nicht so wirklich eine Hauptrolle. keine Wundertaten, keine Heldentaten, nichts richtig Unglaubliches, Heldenhaftes. Und trotzdem glaube ich, dass Isaak eine unglaublich wichtige Rolle gespielt hat. Warum? Weil er war die Brücke zwischen Abraham und Jakob. Er hat seinem Sohn erzählt von den großartigen Taten, die sein Vater erlebt hat. Und ich weiß manchmal, also ich wäre gern wie Jakob. Also ich finde seine Attitude, das taugt mir. Und vielleicht denkst du dir, ja, aber Abraham, das ist schon cool, der große, weise Abraham mit so einem Riesenversprechen von Gott. Aber klar, wisst ihr, Gott beruft uns und da bin ich mir sicher, eher wie Isaak zu sein. Eine Brücke zu schlagen von einer Generation zur nächsten. Und ich habe euch auch eine Folie von Singapur mitgebracht. Ich habe sie nur eingedeutscht. Und genau, die Folie heißt die Stärke einer Drei-Generationen-Gemeinde. Und schaut euch einmal die Folie ein bisschen an. Also es ist so aufgeteilt in Jung, Erwachsen und Alt. Und auf der Seite haben wir Zeit, Geld, Energie, Weisheit und Kompetenz. Fällt euch irgendwas auf? Es gleicht sich gut aus, oder? Ja. Also wir schauen einmal Zeit. Die Jungen haben sehr viel Zeit. Die Erwachsenen, die sind im Berufsleben, vielleicht haben sie Kinder, haben eher weniger Zeit und die Älteren in Pensionen haben wieder sehr viel Zeit. Beim Geld schaut es bei den Jungen dann schon ein bisschen anders aus. Die haben nicht sehr viel Geld. Die Erwachsenen haben einen Job. Das heißt, die verdienen schon und die Älteren in Pension haben dann nicht mehr so viel Geld. Mit der Energie ist es bei den Jungen natürlich dann schon wieder ganz anders. Voller Energie, bei den Erwachsenen auch noch recht hoch, aber ein bisschen weniger und die Älteren haben einfach nicht mehr so viel Energie. Und Weisheit und Kompetenz, keine Ahnung, warum der Balken bei der Jungen so weit, also er ist immer noch rot, aber ich finde den fast ein bisschen übertrieben. Aber ist okay, nicht so viel Weisheit und Kompetenz, dafür die Erwachsenen schon sehr viel, die haben schon viel erlebt, viel gemacht. Und die Senioren haben natürlich ganz viel Weisheit, Kompetenz, ganz viel Lebenserfahrung. Und wenn ihr das jetzt so scannt, fällt euch vielleicht auf, dass jede Schwäche einer Generation doppelt abgedeckt ist von den anderen Generationen. Und wisst ihr, dieses Bild zeigt uns, warum es so wichtig ist, eine Brücke von einer Generation zur nächsten zu sein. Weil ich habe natürlich auch in der Bibel Geschichten gefunden, wo Generationentransfer nicht passiert ist. Ich habe euch jetzt was mitgebracht. Richter 2. Also nur für den Kontext. Mose hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Sie sind durch die Wüste gewandert. Josua war dann der Nachfolger, der hat dann das Volk in das verheißene Land geführt. Und diese Bibelstelle fängt an, wo Josua stirbt. Und es steht, solange Josua lebte und solange nach ihm die Männer das Volk führten, die alles miterlebt hatten, was der Herr für Israel getan hatte, blieben die Israeliten dem Herden treu. Aber dann starb Josua, der Sohn Nuns, der Diener des Herrn, im Alter von 110 Jahren. Eine neue Generation wuchs heran, die den Herrn nicht kannte und von dem, was er für Israel getan hatte, nichts wusste. So kam es, dass die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Sie verehrten die Baalsgötzen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeholt hatte. Sie liefen fremden Göttern nach, die von ihren Nachbarvölkern verehrt wurden und warfen sich vor ihnen nieder. So forderten sie den Zorn des Herrn heraus, sie wandten sich vom Herrn ab und beteten die Götzen Baal und Astarte an. Und wisst ihr, in diesem Text ist ein Vers, das ist der schlimmste Vers meiner Meinung nach, den du in der Bibel finden kannst. Eine Generation wuchs heran, die den Herrn nicht kannte. Und wisst ihr, was ich so schlimm finde, ist, ihre Großeltern kannten Gott, ihre Eltern kannten Gott und sie nicht mehr. Aber nicht, weil Gott auf einmal nicht mehr da war, sondern weil es ihnen niemand gesagt hat. Sie haben nichts gehört von Gott. Und in dem Moment ist mir echt klar geworden, Generationentransfer, oder heute nennen wir es vielleicht Jüngerschaft oder Mentoring oder Coaching, da gibt es viele Wörter, ist keine Strategie, es ist Überleben des Glaubens. Innerhalb von einer Generation ging das ganze Wissen, stell dir vor, deine Kinder oder deine Enkelkinder würden nicht wissen, wer Gott ist. Weil niemand da war, der es weitergegeben hat. Und die Bibel sagt da nicht, warum. Also ich habe nicht herausgefunden, warum das so passiert ist. Aber meine Meinung ist offensichtlich, es hat ihnen niemand gesagt. Und die ältere Generation gibt der jüngeren Generation nicht einfach nur Wissen weiter. Es geht um, wie man Ehrfurcht hat vor Gott und vor den Menschen, wie man mit Gott lebt und wie man ein Leben gestaltet, das ihm gefällt. Das ist viel mehr als nur das Evangelium. Und natürlich könnte man sagen, ja, die junge Generation, die hat einfach keine Lust gehabt oder die war rebellisch oder keine Ahnung, was ihr vielleicht manchmal so über die jüngere Generation sagt. Es gibt da andere Bibelstelle, die habe ich euch jetzt nicht mitgebracht, aber vielleicht habt ihr schon von Manasse gehört. Und Manasse war einer der gottlosesten Herrscher in der Bibel. In 2. Könige 21 kannst du selber nachlesen. Und du kannst sagen, ja, okay, der ist mit 12 König geworden. Der war eben vielleicht rebellisch, zu jung, vielleicht zu verwöhnt oder auch zu stolz. Er hat halt einfach nicht auf die Älteren gehört. Aber ganz ehrlich, ich weiß, wenn genügend Menschen da sind und von Gott erzählen und sagen, das, so leben wir, dann hat die jüngere Generation einfach keine Chance. Und wisst ihr, auch beim Extreme Camp ist es so. Die haben natürlich Dinge vor. Die fahren vorbereitet mit irgendwelchen Pranks aufs Extreme Camp und wollen da irgendwelchen Blödsinn machen. Und wisst ihr, voriges Jahr habe ich nicht von einem Prank gehört, weil wir uns ganz bewusst dafür Zeit genommen haben, uns da dem zu widmen, weil wir das nicht wollen, weil wir die Kultur prägen. Es ist unsere Verantwortung und ich zähle mich jetzt zur älteren Generation, unsere Verantwortung, wir setzen die Kultur. Oder das beste Beispiel ist immer die Nacht. Natürlich die Jungen, also wenn ich sage, wir haben eh schon richtig lange, das heißt 0 Uhr ist so, jetzt gehen wir schlafen. Und es ist so, als wenn jemand zu mir sagt, so, du musst jetzt um 6 Uhr schlafen gehen. Ich glaube, so fühlt sich das an, also 6 Uhr am Abend. Und natürlich haben die in der Nacht Dinge vor, aber wir haben Menschen eingeteilt, die in der Nacht Nachtwache machen. Und natürlich am letzten Abend, das ist immer der Schlimmste, das sage ich ganz ehrlich. Aber was machen wir? Alle sind in der Nachtwache. Wir haben Walkie-Talkies, wir stehen oben in Horn, schauen runter zum See, schau da rechts, da musst du hin, da laufen die Leute. Wir lassen es ihnen nicht durchgehen, nicht weil wir nicht wollen, dass sie Spaß haben, aber weil wir sie schützen wollen vor Entscheidungen, die vielleicht Konsequenzen haben. Wir setzen die Kultur, die herrscht. Und wisst ihr, ich möchte am Ende meines Lebens nicht sagen, mein Leben war ja ein geiles Leben, war cool, passt. Ich möchte am Ende vom Leben sagen, hey Gott, ich bete, dass du mit mir zufrieden warst. Wir alle müssen die kommenden Generationen großziehen. Es ist unser Auftrag. Wir müssen sie ausrüsten. Dazu müssen wir ihnen zeigen, wie was geht und wir müssen sie aussenden. Wisst ihr, bei Church, wenn nur eine Generation stark ist, dann hilft es keiner Church, weil die ist irgendwann nicht mehr da. Und Church darf nicht nur eine Generation wachsen, sondern alle Generationen müssen wachsen. Und wisst ihr, ich verstehe das total. Ich bin manchmal auch bei Jugendlichen, die sind halt sehr direkt oder die reden dann nicht mit dir und ich bin auch manchmal verunsichert. Und das darf aber nicht der Grund sein, dass wir uns dann abwenden oder dass wir sagen, na, das ist mir unangenehm. Ja, es ist mir auch sehr oft unangenehm. Der einzige Weg, wie wir gemeinsam stärker werden, ist, wenn wir ihnen erzählen, schon im Kindergottesdienst, dass Gott das Meer spaltet, damit sie aus Gefangenschaft freikommen. Wir müssen ihnen sagen, dass welche Wunder wir mit Gott erlebt haben. Wir müssen ihnen erklären, dass Gott ein Gott der Generationen ist, der sie schon vor Anbeginn der Zeit auserwählt hat und berufen hat. Wir müssen ihnen erzählen, dass Jesus das ultimative Opfer für sie gebracht hat und dass sie dadurch Vollmacht haben. Dass sie Dinge aussprechen können in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt, dass sie gestalten und schöpfen können. Und woher sollen sie es lernen? Wer soll es ihnen sagen? Wer soll es ihnen zeigen? Sie können es nicht, natürlich, sie könnten irgendwann das alles selber erfahren und irgendwie lernen. Aber wäre es nicht viel einfacher, wenn du, was du schon weißt, dieser Generation weitergibst? Würde auf jeden Fall sehr viel Zeit sparen. Wisst ihr, es braucht die Kinder, die Gemeinde Gottes, um die Kinder Gottes großzuziehen. Und egal, ob du natürlich Mutter bist oder nicht, es ist deine Aufgabe. Und auch egal, ob du natürlicher Vater bist oder nicht, es ist deine Aufgabe. Das war jetzt die Verantwortung der älteren Generation ein bisschen ausführlicher. Für die junge Generation bedeutet es, hey, wenn du glaubst, dass du es besser warst, dass du eh niemanden brauchst, oder vielleicht denkst du dir, ja, ich bin eh viel schlauer, die kennen sich gar nicht aus und die gehen meinen eigenen Weg, dann bist du am besten Weg, kein Mann oder keine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden. Ihr könnt gerne schon raufkommen. Ich habe mir überlegt, ich möchte mit euch gern was machen, bevor ich abschließe. Und also du musst jetzt keine Sorgen machen, es ist etwas Aktives. Du musst dir keine Sorgen machen, du musst jetzt nicht irgendwas sagen oder nach vorne kommen. Es wird nichts Peinliches passieren, keine Angst. Aber ich glaube, manchmal müssen wir Dinge nicht nur hören, sondern auch sehen. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Gott ein Gott der Generationen ist, dass wir Glauben weitergeben müssen, dass er weitergegeben werden muss und dass jede Generation für die nächste eine Verantwortung hat, die sie von Gott bekommen hat. Und ich würde bitten, alle Personen zwischen 12 und 30 aufzustehen. Also wenn du zwischen 12 und 30 Jahren bist, Teenager und junge Erwachsene, bitte einmal kurz aufstehen. Ja, ist schon ein bisschen peinlich, gell? Es tut mir leid. Hey, ihr seid nicht nur die Jugend oder die jungen Erwachsenen. Ihr seid Vorbilder für die, die heute nicht da sind, die jetzt gerade im Kids-Club sind. Sie schauen zu euch, wie ihr Jüngerschaft lebt. Sie schauen zu euch, wie ihr euren Glauben lebt. Ihr seid die Brücke von jetzt zu der jüngeren Generation. Sie schauen auf euch, sie beobachten euch, sie lernen von euch und sie folgen euch nach. Jetzt spreche ich zu alle Erwachsenen, das heißt alle 30- bis 65-Jährigen, und ich bitte euch, die Personen, die jetzt stehen, anzuschauen. Ihr seid nämlich geistliche Mütter und geistliche Väter für diese Generation. Ihr seid Vorbilder. Ihr seid Wegbegleiter. Bleibt bitte stehen, die Jungen, danke. Ihr schafft es. Ihr seid Wegbegleiter. Sie brauchen Menschen, die ihnen zeigen, wie man Leben mit Gott lebt, wie man mit Jesus lebt. Und ihr dürft jetzt bitte auch aufstehen. Und jetzt zu meiner Lieblingsgeneration, tatsächlich alle 65 plus. Diese Menschen, die ihr jetzt alle seht, für die seid ihr die Brücke zu Erfahrung, zu Treue, zu Gebet, zu Beständigkeit. Eine Gemeinde, die die ältere Generation verliert, verliert Weisheit und alles das, was ich schon genannt habe. Und wenn ihr jetzt bitte auch aufstehen würdet. Und ich bitte euch, schaut euch mal um, wer jetzt alles da ist. Unterschiedliche Generationen. unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Lebensphasen, aber trotzdem ein gemeinsamer Auftrag. Und ich möchte euch zum Abschluss noch eine Frage stellen. Auch eine Was-wäre-wenn-Frage. Was wäre, wenn in 20 Jahren jemand über diese Church spricht und sagt, das war eine Church, die eine neue Generation für Jesus hervorgebracht hat. Und genau für das möchte ich jetzt für euch beten. Danke, Jesus, dass du ein Gott der Generationen bist. Danke, dass du uns von vor Anbeginn der Zeit auserwählt hast, jeden Einzelnen, dass du jeden Einzelnen einen Wert gibst, eine Identität in dir und eine Berufung für sein Leben. Danke, dass der Grund immer du bist, dass immer du derjenige bist, der uns ausstattet, der uns beruft, der uns zieht und der unser Leben einfach immer schöner und immer besser macht. Und Papa, ich möchte jetzt für diese Leute doch sprechen, dass du ihnen ganz persönlich zeigst, für welche Person sie die Brücke sind. Dass sie ganz bewusst Entscheidungen treffen, ich möchte die Brücke für diese Generation sagen. Ich möchte die ältere Generation ermutigen, auf die junge Generation zuzugehen, ihnen zu zeigen, wer Gott ist, welche Wunder sie in ihrem Leben schon erlebt haben. Ich möchte alle ausstatten mit einer Ehrfurcht vor Gott, mit einer Liebe zu Jesus. Und danke, Papa, dass du uns auserwählt hast. Amen.